Wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit in deinem Team, wenn deine Entwicklungsgeschwindigkeit, wenn die langsamer ist als der Markt, dann kannst du langsam die Hütte zumachen.
Herzlich willkommen zu Nummer 3 unseres Connected Leaders Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Gaëtan Witz begrüßen zu dürfen, seines Zeichens Unternehmer, Coach und Trainer. Herzlich willkommen, Gaëtan.
Allerbesten Dank für die Einladung, André.
Ja, wenn ich an Trainer denke, wir haben uns kennengelernt im Rahmen der Führungskräfteentwicklung, die wir gerade bei Equitel durchziehen, wo du uns ein bisschen unterstützt, die Mannschaft so ein bisschen aufs nächste Level zu bringen. Du kommst gerade aus der Bahn, 9 Stunden Bahnfahrt. Ich denke da so ein bisschen an Frustrationstoleranz. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich bin da gelassen, weil ich hab da keinen Einfluss drauf, weißt du? Und ich habe auch nicht den Beweis, dass auf den anderen Verkehrsmitteln, Auto oder Flugzeug, das viel besser gelaufen wäre. Sondern ich habe das Beste daraus gemacht. Ich habe gute Gespräche geführt, habe mich gut vorbereitet auf die Dinge, die so die nächsten Tage anstehen. Und deswegen, ich bin sicher angekommen. Mir geht's großartig.
Ist das wirklich so, dass du da so entspannt bist in der Ecke und nicht in der Situation dann trotzdem fluchst und sagst, muss das jetzt sein?
Ja, weil das ist eine Evolution. Ich habe das Wochen, Monate lang gemacht, mich immer aufzuregen.
Ja.
Aber das hat ja keinen Effekt gebracht. In der Zwischenzeit erkenne ich die Leute, die sich aufregen und führe denen eher Ruhe zu in dem System. Ja, weil es ist ja, keiner kann sich da auf den Kopf stellen. Wenn die Klimaanlage kaputt ist, ja, dann ist sie kaputt. Dann kann jemand sich drum kümmern, aber dann müssen wir halt überlegen, wie kann ich mich anpassen? Wie kann ich die Leute jetzt aus dem Waggon irgendwie in die anderen Abteile bringen? Und ich bin ja jetzt gerade in diesem Augenblick da, da ist mein Ziel total sekundär. Ich muss helfen, dass es loskommt, losgeht. Also helfe ich, dass die Leute in die anderen Waggons kommen, weil dann ist mir geholfen, dass die Fahrt weitergeht.
Ja, finde ich gut. Sehr rational, der Ansatz. Du hast gerade gesagt, anpassen. Ich finde so, Anpassungsfähigkeit ist so eine Superpower unserer Zeit. Wie siehst du das?
Ja, das tun wir. Wenn wir Diagnostik messen, um Talente zu messen, dann messen wir aktuell, das ist der neueste Trend, Agilität, also die Denkanpassungsfähigkeit. Ja. Das ist eine Superpower und diese Superpower kann man auch trainieren. Man hat die einerseits qua Geburt, aber man kann sie auch trainieren und anpassen, so wie ich es gerade in dem Beispiel gebracht habe. Das funktioniert im Umfeld. Das heißt, wenn du dich ständig auch verändernden Umfeldern also dich bewegst da drin, dann lernst du das schrittweise. Es gibt aber auch einige, die einfach in ihrer DNA fest verankert haben, einfach ein tiefes Bedürfnis nach Ruhe. Und denen ist natürlich die Anpassungsfähigkeit nicht so in die Waagschale gelegt worden. Dann müssen wir für die andere Rollen in Organisationen oder in Teams finden.
Das heißt, du sagst, man kriegt die gar nicht in die Richtung entwickelt, zu sagen, anpassungsfähig zu sein. Weil ich würde behaupten, dass es für Organisationen in der heutigen Zeit schon sehr wichtig ist, dass alle Mitarbeitende in gewisser Weise in der Lage sind, sich anzupassen und Change positiv wahrzunehmen und den auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen positiv zu gestalten.
Das würde ich sagen, ist ein Fehler, André. Weil alle würde
Da geht's ja gut los.
Ja, ne? Super, ne? Du wolltest dich gerade wolltest die Garage rausschmeißen, ne? Nein, aber alle kannst du nicht erreichen. Was du hast, ist eine mathematische Kurve. Das hat uns der Dr. Gauss ja geschenkt. Das heißt, du hast ungefähr 3,5% von der Belegschaft. Das sind diejenigen, die mit dir als Erste sich bewegen. Und dann hast du nochmal so ungefähr 12-15%, das sind die Early Adopter. Und dann kommst du an so einen Tipping Point, wo du mit 17-20% eine Bewegung auslösen kannst. Und dann kommen nochmal so grobe 35-40%, dann bist du über der Hälfte und dann hast du eine Massenbewegung. Dann kommen diejenigen, die am anderen Ende der Gauss-Glocke sind, die kommen nachgezogen. Das heißt, du musst als Organisation auch nicht alle an deinem Markt erreichen, um ein neues Produkt zu launchen, sondern du musst den Tipping Point erreichen. Dafür muss deine Markt- und Marketingstrategie ausreichen und im Change ganz genauso. Und deswegen ist es in Ordnung, dass welche nicht change-tauglich sind. Wir müssen nur wissen, wen, weil wenn wir die trainieren und schulen, dann haben wir Geld verschwendet und haben wir die Leute negativ vergewaltigt in dem Sinne, weil das ist für die ein Riesenstress, sich diesem Change zu widmen.
Glaubst du denn, wenn du gerade über Stärken und Schwächen auch von Menschen sprichst, ist das eher sinnvoll, die Stärken zu stärken und sich gar nicht so sehr um die Schwächen zu kümmern?
Das glaube ich auch nicht, wiederum. Also, wohin gehst du denn, wenn du krank bist und deine Symptome nicht einordnen kannst? Dann gehst du zum Generalisten. Ich finde, das ist so ein cooler Spruch, der häufig gehört wird, Stärken stärken und Schwächen Schwächen sein lassen. Ich glaube, dass wenn du in einer Sache, in einer Disziplin, in einer Rolle, in einer Aufgabe gut sein möchtest, dann musst du auch den Drops lutschen, den du nicht gut kannst und dich diesen Sachen widmen. Das ist wie ein Triathlet, ja? Da wird auch jeder sofort sagen, was ist die Disziplin, die er nicht besonders gut kann. Und dann nennt er vielleicht Schwimmen. Und dann wird er in seinem Trainingsplan eher Zeit im Schwimmen verwenden, weil er dort natürlich was rausholen kann, anstatt in den anderen Disziplinen sehr viel mehr Zeit zu investieren, um ein paar Prozent rauszuholen.
Das ist eine schöne Überleitung vom letzten Podcast. Da hatten wir mit Joey Kelly gesprochen. Der hat einen Triathlon gemacht und ist ja inzwischen auch sehr, sehr erfolgreich. Und der hat eigentlich den Ansatz gehabt, einfach mal machen ins Wasser und gucken, wie es funktioniert. Am Anfang hat es nicht funktioniert, aber dann immer besser.
Also ich denke, das ist etwas, was abhandengekommen ist heutzutage, dass wir die Dinge einfach mal ausprobieren. Ja, also wir kriegen dann in Managementkulturen, wo einfach angepackt wird, kriegen wir dann so eine Schimpftirade von den Leuten. Ja, hättet ihr mal nachgedacht, hättet ihr mal eine Strategie gehabt, ja. Aber wenn die Züge abgefahren sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kannst du die auch nicht mehr einholen. Und deswegen ist tatsächlich das einfache Tun und Handeln einfach so wichtig. Ich merke das gerade, also ganz anderes Thema, wir bauen einen Kindergarten bei uns in der Gemeinde. Das hat jetzt 5 Jahre Planungszeit gedauert. Ja, ich habe 2005 in China gearbeitet. Da, wenn ich 5 Wochen nicht im gleichen Viertel gewesen bin, da haben die ein Hochhaus hochgezogen. Vor 20 Jahren. Da kriegen wir hier in 5 Jahren in Bayern keinen Kindergarten gebaut. Ja, deswegen einfach mal machen ist etwas, was tatsächlich eine wichtige Haltung ist. Das heißt nicht, dass wir nicht respektieren. Das heißt nicht, dass wir uns nicht abstimmen. Aber das heißt, wir erzwingen in einem Rahmen Tatsachen. Und zwar, um aktiv zu sein, um uns zu bewegen, um den Stillstand zu vermeiden.
Ja, ich finde das gut. Ich glaube auch, das Schlimmste, was man auch als Manager machen kann, ist einfach keine Entscheidung zu treffen oder zu lange zu warten und eben nicht in die Umsetzung zu kommen, um dann nachzujustieren und zu gucken, was kann ich vielleicht noch verändern und besser machen. Jetzt hast du gerade so ein paar Stichworte gebracht und ich habe ein paar Fragen gestellt, die wir alle nicht vorbesprochen haben. Also wir haben ganz viele Fragen vorbesprochen, aber ich stelle keine davon.
Meine Anpassungsfähigkeit ist doch gut, ja.
Ich mag das sehr gerne. Aber ein Thema, wo ich weiß, wo du auch so ein bisschen hinterher bist, ich persönlich aber nicht sicher bin, ob das nicht auch so ein Hype-Award geworden ist in den letzten Jahren in deutschen Unternehmen, ist das Thema Purpose. Das kam ja vor 3-4 Jahren auf, wo man gesagt hat, jeder braucht einen Purpose, jedes Unternehmen, jeder Mitarbeitende im Prinzip auch. Im Moment habe ich das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen abflacht oder auch so ein bisschen zu oft genannt wurde oder auch gar nicht so richtig ernst gemeint war. Wie ist so dein aktueller Status zum Thema Purpose?
Ich sehe das etwas gelassener als du. Ich finde, Sprache ist wichtig, weil erst Sprache den Fokus ausrichtet. Das heißt, wenn wir nicht ein Hype-Wort bekommen, egal worum es geht eigentlich bei dem Hype, fokussiert sich ein Teil des Diskurses darauf nicht, ja. Insofern habe ich den wahrscheinlich 100.000 Mal gehört, den Begriff Sinn, Zweck, Grund, ja, Quelle, wie auch immer. Ich mag ihn. Ich mag ihn deswegen, weil ich habe ja auch mal über 5 Jahre in einer Branche gearbeitet, in der Steuerberatung, die genau das nicht ist, nämlich nicht in die Zukunft blickt, sondern rückwirkend alles macht für Mandanten und Klienten. Ja. Das ist, ich habe über 5 Jahre gebraucht, um festzustellen, dass ich eigentlich in der falschen Branche unterwegs bin. Ne? Vertrieb in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gemacht. Es war alles rückwärtsorientiert. Ja? Aber Purpose ist etwas, wenn du irgendetwas hast, was schimmert in der Zukunft, was dir Orientierung gibt. Ja? Und wir machen eine ganz simple Übung. Wir bitten einfach die Teilnehmenden immer so aufzustehen und mit dem Zeigefinger so sich umzudrehen und so weit zu kommen, bis sie, ne, sollen sich die Schulter nicht ausrenken. Und den Punkt sollen sie sich an der Wand merken. Ja? Dann gehen sie wieder in eine lockere Haltung. Und diesmal drehen sie sich um und überlegen, wir wollen aber mal 10 Zentimeter weitergehen als diesen Punkt. Mhm. Ja? Und 100% der Teilnehmer schaffen es beim zweiten Mal, wenn sie sich dehnen, an den zweiten Punkt 10 Zentimeter weiterzukommen. Und das ist ein ganz simpler physiognomischer Test, um zu zeigen, wie wichtig Ziele sind, die dir Sinn geben, die du mit einem Zweck bestückst und auflädst, weil es dir Orientierung gibt, weil es dir damit einfach auch Durchsetzungskraft gibt und Power gibt, jeden Morgen aufzustehen und einfach mal auch Niederlagen oder nicht erreichte oder verpasste Meilensteine dann einfach umzublättern und wieder weiterzumachen. Ja? Diese Orientierung ist bedingungslos in jeder Organisation zu implementieren. Also insofern für mich jetzt kein Schnickschnack, aber ich verstehe, dass das ein Buzzword geworden ist und auch ein bisschen nervt, aber
Okay. Also wo du sagst, früh aufstehen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Video gemacht, wo es darum ging, ich bin jetzt ein Jahr bei der EcoZell dabei und was waren so meine Ziele? Wie motiviere ich mich auch? Und in dem Zuge habe ich gesagt, wenn ich morgens aufstehe, meine Familie ist total genervt, weil ich einfach so gut drauf bin und eine gute Laune habe, ehrlich gute Laune, und mich da gar nicht motivieren muss. Also braucht man immer diesen großen, hehren Purpose-Anspruch oder sind nicht so auch Sachen in dir, die dich beflügeln, ohne dass man das zu akademisch versucht herzuleiten?
Ja, gebe ich mir Mühe, weil Trainer neigen dazu manchmal dann so, das ohne Flipchart nicht hinzukriegen. Das, was du beschreibst, nennen wir in der Psychologie den Flow-Zustand. Ja, also das heißt
am Flow morgens.
Ja, ja, definitiv. Das heißt, also ohne jetzt je am Frühstückstisch bei dir gewesen zu sein, ja.
Nein,
steht doch raus. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast manche Dinge fühlst du in dir drin. Und dann entscheidest du erst später kognitiv, also mit dem Kopf, mit deinem Denkapparat belegst du das, was du eigentlich gefühlt hast, ja. Und wenn die übereinander liegen, also die Dinge, die in dir drin wohnen, und die du äußerlich in deiner Rolle, in deinem Engagement im Verein, in deiner Familie leben kannst, dann bist du im Flow. Bist du weniger im Flow, musst du Willenskraft aufbringen. Dann musst du dich zur Arbeit schleppen, musst dich aus dem Bett schleppen. Und das beobachten wir leider auch in vielen Rollen und Tätigkeiten bei fast 40% Krankenstand in Deutschland mit mentalen Ursachen, dass dann Leute eben nicht im Flow sind, weil sie Dinge vielleicht nicht tun, die ihnen Erfüllung geben. Ja? Also insofern gutes Fazit für dein erstes Jahr EcoTel.
Ja, absolut. Ja. Und wenn du über Flow redest, wir hatten im Vorgespräch auch mal über deine Jugend so ein bisschen gesprochen. Da hatte ich wahrgenommen, dass du gesagt hast, in den Bergen bin ich komplett im Flow und gerade auch in der Jugend im Flow gewesen, mit 11, 12, 13. Wo kommt das her?
Ich hatte großes Glück, würde ich behaupten, dass ich Eltern hatte, die mich haben ziehen lassen. Die haben mich gut beobachtet und die haben einfach festgestellt, dass wir beim Wanderurlaub, dass sie einen veränderten Sohnemann hatten, ne? Der einfach anders redet, sich anders verhält, anders motiviert ist, ja. Und mir haben die Berge einfach immer sehr viel Freiheit gegeben. Ich habe da ganz viele Dinge in meinen Fähigkeiten einsetzen können. Also Touren planen, Karten lesen, Rucksack organisieren, teilweise 2-3 Wochen Touren organisiert von Hütte zu Hütte mit mehreren Dutzend Kilometern Wanderstrecke, völlig alleine, ne? Also nur als Minderjähriger. Und meine Eltern haben gemerkt, wenn wir dieses Wildpferd einsperren und jeden Tag wieder ins Ferienhaus zu holen, dann haben wir ein Problem. Wir kriegen ja aber einen anderen Sohn zurück, wenn der mal freilaufen darf. Ja. Und haben wir einen guten Deal gemacht. Ich konnte die Hüttenwirte, abends gab es ja keine Handys damals, die Hüttenwirte.
Ja, heute hättest du einen Tracker dabei, definitiv.
Stärker, aber diesen AirTag gab es damals nicht. Da wurde halt um 17 Uhr in der Hütte angerufen und der Hüttenwirt hat gesagt, ja, der Bursch ist da. Und das hat mir sehr viel gegeben und hat mir auch sehr viel in meiner Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Sehr viel Selbstständigkeit, sehr viel Selbstbewusstsein und einfach auch das Freiheit. Ich brauchte das, ja, um den Rest des Schuljahres zu überstehen.
Du hast so ein paar schöne Zitate so in der letzten Zeit gebracht. Eins, was mir im Kopf geblieben ist, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Was meinst du damit?
Ja, der ist nicht ganz von mir, sonst würde ich hier lügen. Der ist von einem französischen Philosophen, unter anderem von Francis Picabia. Aber es ist zu meinem Slogan geworden, weil ich kann wirklich sagen, ich hasse es, wenn Menschen sich in Denksackgassen befinden. Ja, da muss ich mich unfassbar zusammenreißen. Gleichzeitig habe ich aber auch dadurch gelernt, dass ich diese Gabe habe, umzudenken. Also weil, wenn wir in der Sackgasse sind, dann kannst du nur versuchen, die Perspektive zu wechseln. Ja. Mhm. Und das ist für mich immer eine Haltung, dass wir den Menschen immer aufzeigen, heute Morgen Waggon, Klimaanlage defekt, ja, und Leute regen sich auf, dann gehe ich halt einfach ins nächste Abteil, zufälligerweise ist ganz leer. Also das Umdrehen der Gedanken ist so nahe, wenn ich nur in die Gabe bekomme, diesen Gedanken, auf dem ich sitze, auf dem ich festsitze, loszulassen, dann kommt ein neuer. Das ist also ein Universumsgesetz, ne? Also es ist ein physikalisches Gesetz, ja. Es ist nur meine Aufgabe, das loszulassen. Da wird ein neuer kommen.
Und wie merkst du, dass du gerade in einer Sackgasse steckst und dass du das genau tun musst und die Perspektive wechseln musst?
Wenn ich fremdbestimmt bin. Wenn ich fremdbestimmt bin und wenn ich merke, dass schlicht und ergreifend ich das, was ich mir vorgenommen habe, meine Erwartungshaltung, wenn ich die aufgebe oder verändere, dann sofort Einfluss darauf habe. Ja, dann liegt es ja nur bei mir. Dann liegt es ja nur an meinem Blick auf diese Erde. Und das ist auch etwas, was mir total wichtig ist in meinem Wirken als Organisationsentwickler. Wir haben Gott gegeben so einen Default-Modus, wenn wir auf die Welt kommen, nämlich glücklich sein. Und irritierenderweise treffe ich auf Klienten, auf Kunden, die suchen nach ihrem Glück, die suchen nach neuen Rollen in Karrieren, die suchen nach veränderten Märkten. Aber mein Wirken ist nicht, ich gebe dir was Neues, sondern was müssen wir wegnehmen, was musst du loslassen, damit du auf deinen Default-Modus, auf deinen Grundwerkseinstellungen zurückkommst, nämlich das ist glücklich sein. Ja, also wir sehen das ja bei Kindern. Ich meine Kinder beobachte, sind die per Default glücklich. Ja, und deswegen ist es eher die Frage, was nehmen wir weg? Wenn ich also festhänge an einem Gedanken, dann muss ich diesen Gedanken wegnehmen, um wieder einen neuen Gedanken zu haben oder die Erwartungshaltung wegnehmen, um zu gucken, wie korrigiere ich die, um wieder in den Flow oder in den Erfolg zu kommen.
Um das mal in die Praxis umzusetzen, selbstbestimmt sein willst du vorantreiben, wenn jetzt deine Frau sagt, der Müll muss rausgebracht werden, was machst du dann, um quasi die Perspektive zu wechseln?
Also das ist ja etwas, wo wir ein höheres Gut haben, nämlich Familienleben. Das heißt, da muss ich in die Abstraktion kommen und mir überlegen, was kriege ich denn zurück aus dem System Familie, wenn ich denn dann mal diese Tätigkeit Müll wegbringen tue. Und das heißt, ich habe automatisch einen Austausch. Was ich nicht mache, sind Trump'sche Deals, ja, also wo ich zeitgenau das gegen das tausche. Ja. Mhm. Sondern das Universum denkt anders. Gib etwas rein, dann wirst du irgendwann mal etwas zurückbekommen.
Ja, der Netzwerkgedanke im Prinzip auch ein bisschen mehr geben, als du rausnimmst aus dem System.
Das heißt, wenn wir uns auch lösen davon, dass wir immer Tauschgeschäfte machen müssen, da bringe ich sehr gerne Müll runter, ja, und nähe Löcher aus den Hosen von den Kindern, ja, weil dann kriege ich was anderes zurück. Also erst wenn ich etwas reingebe, was mich Kraft kostet, ja, dann bekomme ich ja was zurück. Also die Kinder merken ja auch, die haben eine gute Gabe zu sehen, ja, der tut etwas, was ihm vielleicht nicht so leicht fällt, also tue ich auch mal was, was mir nicht so leicht fällt. Und das tut auch meine Frau und vice versa. Also insofern, wie helfe ich mir? Gehe ich raus und bleib nicht in dieser unliebsamen Aufgabe. Das haben ja ganz viele Leute, ja, vielleicht auch bei der Ecotel.
Jetzt, wenn man dir so zuhört, kriegt man den Eindruck, du bist ein total rationaler Kopftyp, sehr reflektiert. Gibt es auch die Emotionen, wo die Ratio einfach mal beiseite geschoben wird bei dir?
Ja, also klar. Also wenn ich im Fußballstadion bin, um bei SWM, da bin ich auf jeden Fall sehr emotional. Wenn ich auf Blender stoße in Organisationen, dann werde ich emotional, weil dann macht mich das traurig. Ja, also ich mag auch nicht diese Sätze, die pauschal gesagt werden, lebenslanges Lernen. Es ist Nonsens, ja. Lernen funktioniert nur, wenn ich mir ein Ziel setze und wenn ich Rückmeldung bekomme. Und beides erlebe ich in vielen Organisationen nicht. Es gibt keine adäquaten Ziele und es gibt kein ordentliches Feedback. Und da wirst du mich mal mit anderen Vokabeln aus dem Duden erleben. Da bin ich auch emotionaler, weil ich dann so richtig schütteln möchte an den Leuten oder an den Organisationen, an den Entscheidern.
Lass uns das Thema Feedback gleich nochmal ansprechen, nochmal das Thema lebenslanges Lernen. Da würde ich jetzt mal zurückpushen und sagen, das war früher ja schon ein bisschen anders im Sinne von, da war die Idee, man lernt einen Beruf und dann wird er ausgeführt, dann wird man ein bisschen besser, aber so richtig permanent sich entwickeln zu müssen, das ist ja schon ein bisschen neu aus meiner Sicht. Und die Welt, die sich neu dreht, die Technologien, die sich entwickeln, wo man ja doch jeden Tag den Anspruch haben muss, zu verstehen, was tut sich da, was kann ich da für mich mitnehmen, wo kann ich noch besser werden. Also die Welt ist schon ein bisschen schnelllebiger geworden, deswegen finde ich dieses Thema, dass ich nicht nur als junger Mensch lerne, sondern eigentlich permanent lerne, gar nicht falsch.
Richtig. Ist dir aufgefallen, dass du gerade mehrere Verben verwendet hast? Das eine ist Lernen, das andere ist Weiterentwickeln.
Ganz häufig wird dieses von glaube ich Matthäus geprägte Again What Learned, ja.
Again What Learned, ja.
Aber das ist kein, das, also das ist Lernen, aber das ist Zufallslernen. Das heißt, ich entscheide mich nicht bewusst, in welchen Teilsegmenten meines Lebens oder meiner Rolle oder meines Sportlerwesens oder meines Vereinslebens ich mich verbessere. Eine Weiterentwicklung ist eine bewusste Zielsetzung. Und das heißt, ich überlege mir, was muss ich denn alles tun, um von A nach B zu kommen. Das heißt, ich muss dann auch vielleicht schwierige Lerneinheiten nehmen, ja, und die gucke ich mir an, ja. Also ich wehre mich immer dagegen, wenn Leute ganz zufällige Lerneffekte haben und dann denken, dass sie das speichern und irgendwann mal wieder verwenden können. So funktionieren die Synapsen nicht in unserem Kopf, ja. Unser Kopf baut Batches, so Container, und in den Containern will er Erfahrungen haben und die sollen häufig ganz fertig sein. Also es muss eine komplette Erfahrung sein, inklusive auch negative Erfahrungen in diesem gleichen System. Und deswegen bin ich eher ein großer Fan davon, dass ich Batches oder Compartments mir baue. Also was muss ich jetzt lernen? Was musst du als Vorstand lernen jetzt gerade in deinem zweiten Jahr? Weil dann guckst du das an und jetzt überlegst du dir Lernpunkte und vielleicht Lernphasen nach einem Quartal, nach einem halben Jahr und guckst zurück, habe ich denn wirklich gelernt? So, und dann wird's kritischer, ja. Deswegen, wir reden, glaube ich, über das Gleiche, aber für mich ist es viel, viel sinnhafter, über Weiterentwicklung zu sprechen, weil es ist selbst gewählte und selbstbestimmte Entwicklung.
Mhm. Finde ich nachvollziehbar und gut. Lass uns nochmal ein bisschen bleiben beim Thema Feedback. Weil du es gerade ansprachtest und ich habe das Gefühl, dass so dieses wirkliche Feedback geben und empfangen so ein bisschen verloren gegangen ist. Auch in der Gesellschaft, dass es immer sehr schnell in Schwarz- und Weiß-Diskussion ist, in bist du auf meiner Seite oder nicht? Und gar nicht so sehr die Frage ist, gewinne ich einen Eindruck von meinem Gesprächspartner? Ist da irgendwas bei, was ich reflektieren kann, wo ich mal drüber nachdenken kann, ohne da auch direkt drauf zu reagieren? Wie nimmst du das wahr und wie kann man dieses Feedback geben und nehmen und gemeinsam wachsen, wieder ein bisschen stärker reinbringen?
Ich nehme das genauso wahr wie du, weil die Dinge schnelllebiger geworden sind. Ja, nicht nur das Wirtschaftsleben, sondern das gesamte Privatleben ist ja auch schnelllebiger geworden. Das heißt, unsere Gespräche werden eher kürzer und werden demnach auch viel mehr meinungsgetriebener. Ja, und das ist ein Aspekt, den wir haben. Wir haben eine Deregulierung der Leitmedien. Das heißt, wir haben nicht mehr wie in den 80er, 90er Jahren alle, die um 20 Uhr oder um 22 Uhr Nachrichten gucken und demnach eine ähnliche Informationslage haben, sondern jeder hat so seine Informationsbubble mit seinen Kanälen und mit seinen Validierungen. Demnach kommt er oder sie, du und ich genauso, ja, kommen zu unseren Meinungen. Und das ist also einfacher, dann die Meinung rauszuhauen, ohne Filter. Ich glaube, diese Gespräche kennen wir alle. Schwieriger ist es, sich in einen bewussten Zustand zu bringen, wo ich dem anderen zuhöre und wahrhaftig mir die Argumente anhöre, ja. Das können ganz unterschiedliche Themen sein, ja. Also, und dann haben wir leider einen dritten Trend, der diese Bipolarität hat. So, bist du für oder gegen etwas, ja? Bist du für oder gegen Masken? Bist du für oder gegen Elektromobilität? Bist du für oder gegen Impfungen? Hilft natürlich die Zoom-Out-Technik von vorhin. Aber vor allen Dingen hilft etwas anderes, finde ich, ja. Nämlich sich frei zu machen, dass du die Meinung, die du vielleicht hast, sagen musst in dem Gespräch, damit es ein Gespräch wird. Du kannst ja auch einfach nur zuhören, Rückfragen stellen und dich fürs Gespräch bedanken. Das heißt, wenn du dich frei machst, dass du deine Meinung reingeben musst, wird das Gespräch ganz anders. Und wird demnach nicht so in so einem Ping-Pong landen.
Ja, ist interessant, dass du es sagst, weil auch wenn wir oft mal über wie sieht eigentlich der perfekte Vertriebler sprechen, dann haben viele Leute im Kopf, das ist einer, der total extrovertiert ist, der die Leute quasi totquatscht. Aus meiner Sicht ist es aber jemand, der vor allem in der Lage ist, vernünftige Fragen zu stellen, zu verstehen, welche Probleme gibt's denn und welche davon kann ich denn mit meinem Produktportfolio lösen, verbessern und wirklich mit einer Lösung kommen.
Das ist auch eine starke Power, nicht nur im Vertrieb, nämlich, verzeih mir jetzt wieder ein langweiliges Wort, aber wie qualifizierst du praktisch? Stellst du qualifizierende Fragen?
Mhm.
Du kannst es aber genauso privat haben, ne? Also meine Frau gestern Abend hatte Kopfschmerzen, dann kann ich sagen, empathisch, oh, das tut mir aber leid, ja, brauchst du eine Kopfschmerztablette? Ja, denn das ist ein schönes Gespräch, fair enough, ja, aber ich bin transaktional. Aber die ist alt genug, die kann sich auch eine Kopfschmerztablette holen. Aber ich könnte jetzt qualifizieren und ihr helfen, dass wir vielleicht ein Muster erkennen. Wann hast du denn Kopfschmerzen? Seit wann stellst du das fest? Ist es durch den Wein gekommen? Kommst du durchs Wetter? Hast du zu wenig getrunken? Also wir helfen eher durch Qualifizierung. Was passiert, wenn ich qualifiziere im Gespräch? Meine Kompetenz geht hoch. Mein Gesprächspartner merkt, der andere will nicht nur eine schnelle Lösung für das Thema.
Du
interessiert auf das echtes, wahrhaftiges Interesse. Aber qualifizierende Fragen zu stellen, da musst du dich disziplinieren, dass du die Lösung, die du vielleicht irgendwo hier hast, oder wenn du als Vertriebler hier hinten was verkaufen möchtest, dass du das zurückhältst. Weil sonst qualifizierst du nicht wirklich bis zum Kern, sondern qualifizierst nur, ah, Produkt passt, das bieten wir an. Ja? Nein, nein, der Kunde fühlt sich endgültig die Partnerin verstanden, wenn er oder sie zu Ende qualifiziert wird. Und dann entsteht Beziehung. Und die Beziehung verändert den Verkauf oder den Einkauf dann. Die Beziehung wird das Relevante und nicht mehr das Produkt oder die Dienstleistung. Ja, in eurem Falle ja auch. Die Digitalisierungsprodukte, ne, ohne Spezialist und Profi zu sein wie du am Markt, ist austauschbar. Ja, das kann orange, das kann andersfarbig sein. Ja, aber was es unterschiedlich macht, sind die Macher, die Macherinnen dahinter, die diese Digitalisierungslösungen anbieten und die Beziehung.
Ja, plus mein Credo ist immer, die Technologie ist immer einen Schritt vorne weg. Also die Frage ist nicht, kann die Technologie irgendwas leisten, sondern die Frage ist, mit der Technologie, die heute verfügbar ist, was kann ich denn damit machen und in die Praxis umsetzen? Also Thema künstliche Intelligenz, da kann man, ne, die ist so viel weiter als jeder Mensch heute. Die Frage ist, wie nutzen wir das heute und wie nutze ich auch Mehrwert draus? Weil nur in der Theorie zu sagen, es gibt Quantencomputing, hilft uns nicht. Ich bin immer ein Fan von Umsetzung und zu überlegen, was mache ich denn konkret und wem hilft das denn jetzt wirklich?
Ja. Wärst du wieder bei Purpose, ne? Weil damit gibst du der Sache einen Zweck, einen Sinn, einen Nutzen.
Ja, absolut. Wenn wir noch mal ein bisschen aufs Thema Führung gehen, was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einem Manager und einem Leader? Du bist ja so ein Sprachfan.
Ich bin ein Sprachfan,
ja. Habe ich zumindest so wahrgenommen, ja?
Ja, gerne. Ganz plakativ, der Manager ist froh auf seine Signatur, der Manager, die Managerin, ja, der ist froh auf seinen Titel und seinen Abschluss und pocht auch darauf, auf diesen Remit, auf diese Kompetenz, die er da hat. Ein Leader ist, wird von anderen so genannt. Ja, er würde sich selbst vielleicht so nicht nennen. Denn andere nennen ihn einen Anführer, eine Anführerin, ja. Das heißt, das eine kommt von innen, das andere kommt von außen und ich arbeite sehr stark daran, dass wir Führungskräfte von außen genannt werden, also Menschen, die einem einfach folgen. Also wir haben ja diesen simplen, wenn auch etwas heftiges Beispiel, ja? Also du stehst, stell dir vor, es brennt jetzt hier, ja? Eure Brandschutzbeauftragten haben vielleicht schon Feierabend, ja? Wir zwei rennen hoch aufs Dach, ja, weil die...
Ich guck mal, wir können auch rausspringen.
Das ist genau darauf will ich hinaus. Ein Manager könnte jetzt die Anweisung geben, okay, Leute, wir rennen hoch und wir springen runter.
Ja.
Ja? Wenn die Menschen das nicht fühlen, werden sie dem Manager, der Managerin nicht folgen.
Mhm.
Ja, der Leader, die Leaderin wird die Menschen wirklich anführen und wird authentisch einen Weg zeigen, wird vorangehen und wird springen. Die Menschen werden hinterher springen, ja. Also nur metaphorisch gesprochen.
Ja. Ich glaube, wir beide, wir würden einfach anfangen zu löschen, oder?
Das ist mir noch nie passiert, ja, aber ich...
Was nachstellen?
Ich habe letztens wieder zum Thema Lernen was gelernt, nämlich als ich eine Brandschutzbeauftragte Rolle gesehen habe, löscht man ein Feuer von unten oder von oben, ja. So instinktiv, ohne Training hätte ich gesagt, natürlich lösche ich es von oben, wenn ich etwas länger darüber nachdenke, aber im Stress würde ich das natürlich nicht tun, muss ich natürlich von unten löschen, weil von dort kommt die Nahrung des Feuers, ja. Bedeutet also, Training und Übung und Konfrontation macht total Sinn, damit du in Stresssituationen das abrufen kannst. Und ein Leader, der fühlt solche Situationen auch sehr stark und fühlt sie mit den Menschen. Also insofern ist für mich ein Leader jemand, der vom Herzen aus führt.
Finde ich gut. Jetzt hast du gerade gesagt, fühlen. Ich glaube, du hast auch mal den Satz geprägt, oder gesagt, dass Empathie auch eine Superpower ist von Führungskräften. Gibt es auch ein zu viel an Empathie?
Es gibt ein zu viel an Empathie. Das ist die häufig, sehr häufig, aber nicht so häufig gesehene Selbstzerstörung, weil ich kann unfassbar stark alle Gefühle und Emotionen da draußen wahrnehmen, aber nehme meine eigene gar nicht wahr. Das ist also das Erste, was die Herausforderung ist, wenn ich zu viel Empathie habe. Und das Zweite ist, wenn die anderen das piffig merken, dann beuten die mich aus. Ja, das heißt, Empathie ist ein Geschenk, eine Gabe fürs Leben, aber auch eine Bürde, wenn ich mich nicht abgrenzen kann. Empathische Leute müssen es lernen, empathische Führungskräfte müssen es lernen, dass ja Teil der Führungsrolle ist, natürlich zu empathisieren, aber auch einen ökonomischen Background zu haben. Das heißt, ich muss Faktor Mensch, aber Faktor Unternehmen oder Organisation muss ich genauso gleichwertig dann behandeln. Auch das muss man lernen. Also insofern, das ist eine Flatrate an Empathie, würde uns da nicht weiterhelfen in der Wirtschaft.
Und du bist ja selbst Unternehmer. Wir sind in Deutschland gerade nicht ganz an der Tabellenspitze, wenn wir auf den Digitalisierungsgrad schauen in der Wirtschaft. Was glaubst du, wie wir mehr Drive entwickeln können, da mehr die Chancen zu nutzen und nicht immer erstmal die Risiken zu analysieren und dann doch wieder ein bisschen zu spät zu sein?
Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, weil in ganz vielen Statistiken Deutschland in solchen Themen, sobald es um das Thema Sicherheit geht, im Mittelfeld ist. Ja? Also wir könnten ein ganz anderes Thema nehmen, Digitalisierung, nehmen wir das Thema Bargeld. Ja?
Auch ein sehr schönes
jetzt,
Thema.
Ja? Wir haben erst von 49% auf 51% mehr digitale Bezahlungen in Deutschland. Mhm. Ja? Jetzt habe ich in Brandenburg Urlaub gemacht. Ja? Also die völlig unbekannt, VPay, Karten mit dem Handy bezahlen, also wirklich, als würde ich vom
Markt nicht, oder? Ja.
Nicht existent, ja. Wenn ich in Amsterdam, die verstehen nicht, warum es Portemonnaies noch gibt. Das verstehen die gar nicht. Die gehen zu Tisch, die Menschen legen ein Handy auf die Mitte, jeder gibt ein, was er gegessen hat, und dann haben die eine Split-Fee oder Split-Desk vom Mittagessen, vom Mittagslunch innerhalb von 15 Sekunden. Das ist ja völlig gang und gäbe, völlig normal, ja. Sobald Sicherheitsstreben da ist, und das ist nun mal kulturell verankert in unserer Region, werden wir beim Thema Digitalisierung oder bei Trends immer etwas hinterherrücken. Ja? Und wäre hier meine simple Empfehlung, ohne dass ich allwissend bin, ist Mut, kultiviert eine Mutkultur. Kultiviert, dass es sich rentiert, etwas auszuprobieren. Ich würde nie all in gehen in Themen, aber ich würde kleine Speedboats bauen, Teams oder Abteilungen, die Dinge probieren können, die Dinge vorantreiben können, damit wir sogenannte Feasibilities schaffen, also Machbarkeits erzeugen und zeigen, guck mal, es geht. Und selbst wenn das in die Hose geht, dann zeigen wir, okay, hat sich nicht gelohnt. Aber wir Mut,
klar,
der kultiviert wiederum Mut. Ja, also Mut.
Also mutig sein ist ein super Stichwort und ich bin schwer beeindruckt, dass du nach 9 Stunden Bahnfahren hier so einen nach dem anderen rauslässt. Größten Respekt davor.
Ich muss ja nicht zurückfahren heute.
Zum Glück nicht. Und du bist auch nicht selbst gefahren.
Das stimmt.
Also vielleicht wäre es schneller geworden, ich weiß es nicht. Wir haben noch eine kleine Quickfire-Runde hier für dich vorbereitet mit der Bitte um kurze Antworten. Was bedeutet Erfolg für dich?
Frieden. Frieden bedeutet es.
Dein wichtigster Wert?
Integrität. Integrität, würde ich sagen, ja.
Was brauchst du zum Glücklichsein?
Meinen Glauben.
Gibt's irgendwas, was dich an der Businesswelt nervt?
Nee, also ich hätte jetzt fast Podcasts gesagt, aber.
Du darfst alles sagen, das ist kein Problem.
Leider Spaß. Ich bin liebend gern hier, ich freue mich sehr. Blender, wie ich sie vorhin schon mal gesagt habe. Ich will gar nicht übergriffig sein, aber Blender. Menschen, die etwas vorgeben, was sie nicht sind. Das nervt mich in der Businesswelt und da gibt es ein paar.
Ja, das ist so. Einen hast du schon genannt während des Podcasts, glaube ich. Ich hätte gern noch einen Hot Take von dir, eine provokante Meinung, die du gern unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal mitgeben würdest.
Wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit in deinem Team oder in deiner Abteilung oder in deinem Unternehmen, wenn deine Entwicklungsgeschwindigkeit, wenn die langsamer ist als der Markt, dann kannst du langsam die Hütte zumachen.
Dann hast du ein Problem, ja?
Dann hast du ein echtes Problem.
Ja.
Und deswegen
das ist dann weniger provokant, radikal umdenken, aufhören, den Shit, den du abarbeitest seit Jahren, seit Monaten, sofort aufhören damit und überlegen, wie du Geschwindigkeit aufnehmen würdest. Ja? Also du bist zu langsam, dein Gefährt ist zu langsam, dein Flugzeug ist zu schwer, was machst du? Du schmeißt Sachen raus. Du musst ballastlos werden. Wenn die Entwicklungsgeschwindigkeit deines Marktes, deiner Nische größer ist als dein Business, als dein Team, musst du ballastlos werden. Das ist ein völlig logischer Prozess.
Ja, schönes Zitat, finde ich gut. Mutig sein, ballastlos werden, oder? Danke fürs Gespräch, Gaston. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.